Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Präsidentenwahl in Tadschikistan wird uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Wir fragen, wie sich Dauerpräsident Rahmon rechtfertigt. Wir hinterfragen die geopolitischen Interessen in Bergkarabach und berichten von israelischen Drohnen für Aserbaidschan. Wir blicken nach Cabo Delgado in Mosambik und berichten von der algerischen Pressefreiheit hinter Gittern. Emom Ali Rahmon hat sich zum Präsident auf Lebenszeit ernennen lassen, aber dennoch wird morgen in Tadschikistan gewählt, dass Emom Ali Rahmon seit 1994 autoritär regiert. Das Hochgebirgsland, gelegen zwischen Afghanistan und Kirgisistan, zählt zu den ärmsten Ländern weltweit. Und auch in dieser ehemaligen Sowjetrepublik herrscht Korruption und Vetternwirtschaft. Eine demokratische Amtsübergabe ist nicht absehbar. Dennoch wollen wir die Wahl morgen zum Anlass nehmen, um mit unserem Moskau-Korrespondenten Tilko Gries über die Ausgangslage im Land zu sprechen. Herr Gries, gibt es bei der Wahl morgen überhaupt einen erkennbaren Gegenkandidaten?
Also es gibt keinen ernsthaften Gegenkandidaten. Was es gibt, das sind vier Kandidaten, die dort als Gegenkandidaten auftreten tatsächlich. Sie gehören aber zur Systemopposition. Sie üben traditionell keinerlei harte Kritik am Dauerpräsidenten Rahmon. Es gibt eine vielleicht früher einmal wichtigere Kraft, politische Kraft im Land, die Sozialdemokratische Partei, die allerdings bekannt hat, sie nehme an diesem Schauspiel, das nun Wahl genannt wird, nicht teil und boykottiere diese Wahl. Und es hat vor einigen Wochen einen 30-jährigen Anwalt gegeben, der kandidieren wollte. Das wäre ein neues Gesicht gewesen mit vielleicht interessanten politischen Ideen, aber dann ist das passiert, was in autoritären Ländern eben fast immer passiert. Er wurde nicht zugelassen zu dieser Wahl. Weshalb kein Zweifel daran besteht, dass die Wahl so ausgeht, wie Präsident Rahmon es beabsichtigt. Er ist vor 7 Jahren zuletzt gewählt worden mit damals 84% der Stimmen, so jedenfalls die offizielle Mitteilung. Ein ähnliches Niveau dürfte sein Wahlsieg dann auch wieder erreichen, wenn es bekannt gegeben wird, wahrscheinlich am Montag.
Wie hat sich denn das Land seit der Unabhängigkeit von der Sowjetrepublik überhaupt unter dem Regime Rahmon entwickelt? So viel hört man ja nicht aus Tadschikistan.
Das stimmt. Das ist ein Land, das verhältnismäßig wenige Nachrichten produziert, was unter anderem daran liegt, dass es ein Land ist, das keine Meinungsfreiheit kennt, keine freien Medien. Die Medien, die es gibt, die sind eben staatlich. Und Rahmon regiert seit 1994, hat sich seitdem immer wieder wählen lassen, hat inzwischen auch gewissermaßen den Status des Präsidenten oder nur Präsident zu sein verlassen. Er gilt inzwischen als Führer der Nation. Es ist ein Land, das in der offiziellen Politik wenig Abweichungen kennt oder gar keine Abweichung kennt. In Rahmons Regierungszeit fällt immerhin das Ende des Bürgerkrieges, der Tadschikistan erschüttert hat nach dem Ende der Sowjetunion. 1997 schwiegen dann die Waffen und in seine Regierungszeit fällt auch eine langsame Entwicklung, etwas höhere Einkommen, eine Verringerung der Armut, aber wir müssen heute auch feststellen, dass Tadschikistan nach wie vor ein sehr armes Land ist. Es ist unter den zentralasiatischen Staaten das ärmste Land in der Tat, mit einer sehr, sehr ungleich verteilten Reichtumsverteilung. Es gibt eine sehr kleine, sehr reiche Oberschicht und dann gibt es eine sehr kleine Mittelschicht und dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die bis heute von Armut und Hunger bedroht sind. Korruption ist ein Dauerproblem, die staatlich dominierte, aber ineffiziente Wirtschaft ist ein Dauerproblem, das jetzt noch einmal stärker in den Fokus tritt, weil die Wirtschaft in Tadschikistan unter Corona-Folgen leidet. Mehr als 1 Million Tadschikinnen und Tadschiken arbeiten im Ausland, vor allem in Kasachstan, in Russland. Auch dort strauchelt die Wirtschaft. Die Migranten können dort in Russland, hier in Moskau zum Beispiel, weniger verdienen, kehren nach Hause zurück, treten dort in Konkurrenz auf dem schwachen Arbeitsmarkt und müssen quasi jeden Job annehmen, der sich ihnen bietet, wenn sie denn einen finden.
Zwischenzeitlich wurde ja spekuliert, dass Rachmon seine Macht an seinen ältesten Sohn Rustam Rachmon abgibt, der ja auch den Senat führt seit einiger Zeit. So bliebe natürlich die Macht in der Familie wie in einer Monarchie. Ist das schon so langsam eine Vorbereitung auf den Machtwechsel?
So wird es gesehen, in der Tat von sehr, sehr vielen Beobachtern, denn Rachmon, der Präsident, ist 68, das gleiche Alter wie Wladimir Putin. Und damit stellt sich die Frage, wie lange will er noch, wie lange kann er noch, was passiert danach? Sein Sohn Rustam wird in der Tat aufgebaut, er ist schon Bürgermeister der Hauptstadt Dushanbe und er ist nun eben auch Vorsitzender des Senates. Damit ist er zweiter Mann im Staat und er ist Anfang 30. Zweiter Mann im Staat, das heißt, sollte seinem Vater etwas zustoßen, sollte er nicht regierungsfähig sein, dann käme er automatisch an die Reihe. Möglich ist das in der Tat, denn in vielen zentralasiatischen Staaten stellt sich jetzt sozusagen fast 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion diese Frage, wie wird Macht weitergegeben? Es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Kasachstan ist ein Modell, in dem der Machthaber zur Seite tritt und ein anderes Amt übernimmt. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit eben für Tadschikistan. Viele hatten gedacht, der Sohn tritt jetzt schon an zur Wahl, weil auch das passive Wahlalter gesenkt worden ist, um es passend zu machen für ihn. Das ist jetzt nicht passiert, aber die Frage eben bleibt, wann gibt der Vater die Macht weiter?
Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass eine Opposition in dem Land eigentlich kaum existent ist. Haben die Ereignisse in der Nachbarschaft Tadschikistans, also die regierungskritischen Aufstände in Kirgisistan, irgendeinen Einfluss auf die Stimmung oder die Situation in Tadschikistan?
Die haben nur einen kleinen Einfluss, was unter anderem daran liegt, dass die Medienkontrolle in Tadschikistan ebenso groß ist, dass die Öffentlichkeitskontrolle sehr groß ist. Es ist eben zweifelhaft, dass die Menschen tatsächlich gut im Bilde darüber sind, was im Nachbarland Kirgisistan passiert. Opposition gibt es eben kaum. Viele Oppositionelle sind längst geflohen. Kirgisistan hat eine ganz andere Entwicklung genommen in den vergangenen 10, 20 Jahren. Sehr viel mehr Medienfreiheit, sehr viel mehr Meinungsfreiheit. Das, was dort geschieht, ist sehr viel multipolarer als das oder das politische System, das sich in Tadschikistan in der Zwischenzeit entwickelt hat.
Morgen ist Präsidentenwahl in Tadschikistan. Was davon zu halten ist, hat uns unser Moskauer Korrespondent Tilko Gries erklärt. Vielen Dank dafür. Eigentlich müssten die Waffen jetzt schweigen, denn seit heute Morgen, 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit, gilt die Waffenruhe in der Südkaukasusregion Bergkarabach. Die Vereinbarung kam nach stundenlangen Verhandlungen in Moskau unter russischer Vermittlung zustande und sie ist auch schon wieder gebrochen worden. Beide Seiten werfen sich vor, dass der Gegner erneut geschossen habe. Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen aserbaidschanischen und armenischen Truppen Ende September wurden auf beiden Seiten hunderte Menschen getötet. In dem Konflikt in Bergkarabach soll auch Israel eine Rolle spielen, denn rund 60% der Rüstungsimporte Aserbaidschans stammen aus Israel. Ein Regierungsvertreter Aserbaidschans bestätigte auch vor kurzem, dass sogenannte Kamikaze-Drohnen aus Israel zum Einsatz kämen. Israel und Aserbaidschan verbindet seit rund 30 Jahren eine enge Partnerschaft, denn Israel bezieht einen großen Teil seines Öls aus Aserbaidschan. Über die enge Zusammenarbeit der beiden Länder Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
Thank you, President Aliyev.
Vor etwa 4 Jahren reiste Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nach Aserbaidschan. Dort traf er sich mit dem Machthaber des Landes, Präsident Ilham Aliyev. Netanyahu sagte, wie wichtig die Öllieferungen aus Aserbaidschan für Israel seien und nannte weitere Projekte. Wir denken, dass wir gemeinsam Wunder vollbringen können. In der Landwirtschaft, der Bildung, dem IT-Sektor, in jedem Bereich.
In IT, any area.
Über eine Sache sprach der israelische Premierminister öffentlich nicht, dass Israel viele Waffen und Rüstungssysteme nach Aserbaidschan liefert. Präsident Aliyev war da offener. Wir arbeiten auch im Bereich der Rüstungsindustrie zusammen. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Ich nenne Ihnen mal eine Zahl, die verdeutlicht, wie eng wir zusammenarbeiten. Bisher belaufen sich die Verträge auf fast 5 Milliarden US-Dollar. Aufnahmen der Nachrichtenagentur AP von Ende September. In Bergkarabach läuft ein Armenier durch Trümmer und hält ein Stück Metall in die Höhe. Es sollen die Reste einer Drohne sein, die vor dem Haus eingeschlagen sein soll. Seine Mutter sei getötet worden, sagt der Mann. In einem Interview mit der israelischen Nachrichtenseite Walla bestätigte ein Berater des aserbaidschanischen Präsidenten, dass israelische Drohnen auch bei aktuellen Kämpfen in und um Bergkarabach eingesetzt werden. Die israelischen Harop-Drohnen können mit Sprengstoff ausgerüstet werden und rasen in ihr Ziel. Neben Angriffs- und Überwachungsdrohnen liefert Israel ballistische Raketen und Radarsysteme. In den vergangenen Wochen registrierten israelische Journalisten mehrere Frachtflüge zwischen Aserbaidschan und einem Flugplatz der israelischen Luftwaffe in der Wüste Negev. Was in die Flugzeuge geladen wurde, kommentiert Israels Verteidigungsministerium nicht. Auch Anfragen, ob Israel trotz der Kämpfe weiter Waffen liefere, blieben unbeantwortet. Dabei kämen mittlerweile 60% der Rüstungsimporte Aserbaidschans aus Israel, sagt Peter Wesemann vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Es geht hier um hochmoderne Waffen mit großen Reichweiten. Aserbaidschan bekommt sie vor allem aus Israel und teilweise aus Russland. Russland beliefert auch Armenien. Durch diese Waffen steigt das Risiko einer weiteren Eskalation. Im Fall von Aserbaidschan steigt das Risiko, dass die Führung glaubt, dass mit diesen Waffen ein Krieg gewonnen werden kann, auch wenn das gar nicht zutrifft. Allein die Wahrnehmung, dass diese Waffen zum Durchbruch führen könnten, senkt die Hemmschwelle, auf Gewalt zu setzen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, liefern unter Verweis auf den Konflikt keine oder nur sehr begrenzt Waffen nach Armenien und Aserbaidschan. Israel macht allem Anschein nach weiter. Es gibt mehrere Gründe, warum Israel Aserbaidschan weiterhin die Treue hält. Da ist zum einen die Energie. Israel beziehe etwa 40% seines Öls aus dem Land, sagt Galia Lindenstrauß, die sich am Tel Aviver Institut INSS mit den Beziehungen zwischen Israel und Aserbaidschan beschäftigt. In der Vergangenheit war Israel ziemlich besessen, wenn es um Energiesicherheit ging. Die Sorgen waren groß. Damals hatte Israel noch keine nennenswerten eigenen Energiequellen. Viele Märkte, wie die der arabischen Golfstaaten, waren geschlossen. Die Zusammenarbeit zwischen Israel und Aserbaidschan hat sich ausgezahlt. Israel erhält seit 2 Jahrzehnten konstant Öllieferungen. Das ist eine wichtige Komponente der Beziehungen. Die Ölimporte Israels bringen Aserbaidschan hohe Geldsummen. Die kann das Land wiederum in Waffen aus Israel investieren. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. In Israel gibt es eine gewisse Tradition, auf enge Beziehungen zu muslimisch geprägten, aber nicht arabischen Staaten zu setzen. So gab es eine enge Partnerschaft mit der Türkei und, bis zur Islamischen Revolution, mit dem Iran. Heute ist der Iran gewissermaßen der Erzfeind Israels und ein weiterer wichtiger Grund, warum Israel mit Aserbaidschan zusammenarbeitet. Aserbaidschan grenzt an den Iran und laut Medienberichten nutzen israelische Geheimdienste das aus. Was genau geschieht, bleibt geheim. So wie Israel die Frage nicht kommentiert, ob es trotz der Kämpfe in und um Bergkarabach weiterhin Waffen an Aserbaidschan liefert. Ilham Aliyev, der Machthaber Aserbaidschans, soll das Verhältnis seines Landes zu Israel einst mit einem Eisberg verglichen haben. 90% seien unter der Wasseroberfläche und nicht zu sehen.
Über das enge Verhältnis zwischen Israel und Aserbaidschan berichtete für uns Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Seit 3 Jahren kommt es im Norden von Mosambik in der Provinz Cabo Delgado an der Grenze zu Tansania zu brutalen Überfällen und Anschlägen durch islamistische Terroristen. Mehr als 1.500 Menschen sind dem Terror bisher zum Opfer gefallen und mindestens 300.000 Menschen wurden aus der nördlichen Provinz vertrieben, in der es auch enorme Gasvorkommen gibt. Im Mai dieses Jahres haben sich die Mitglieder der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika darauf geeinigt, Mosambik gegen bewaffnete Gruppen und Terroristen zu unterstützen. Gebessert hat sich seitdem nichts, berichtet Jana Gent.
Sie sind Alltag im Norden Mosambiks. Menschenrechtsverletzungen und gnadenlose, brutale Tötungen. Das prangert Amnesty International nicht erst an, seit das Video einer wehrlosen, nackten Frau im Internet kursierte, die vor laufender Kamera erschossen wurde. In der Provinz Cabo Delgado herrscht das blanke Chaos, sagt Adriano Nuvungo vom Mosambikanischen Zentrum für Demokratie und Entwicklung. Wir zählen inzwischen 300.000 Vertriebene und mehr als 1.500 getötete Menschen. Aber die Regierung von Mosambik hat einen Vertrag mit internationalen Ölfirmen unterzeichnet, um deren Infrastruktur zu schützen. Der Staat lässt sich doch alle Kapazitäten dafür entreißen, seine ureigenen Aufgaben zu erfüllen, nämlich seine Bürger und seine Grenzen zu schützen und seine Souveränität zu wahren. Das nennen wir die Irakisierung der Sicherheit im Norden Mosambiks. Tatsächlich hat die grausame Situation schon vor 3 Jahren begonnen. Entschärft wurde sie noch nicht. Söldner aus Russland wurden angeheuert, aber nur, um die Investoren vor Angriffen der Terrormilizen zu schützen. Dass die überschwappen könnten in andere Länder, das befürchten immer mehr der Nachbarstaaten. Auch Dumiso Chinga vom südafrikanischen Ministerium für internationale Beziehungen sieht dieses Risiko.
South Africa is very concerned. As a matter of principle.
Südafrika ist sehr besorgt. Prinzipiell ziehen wir Verhandlungen aber immer jeder Art von bewaffnetem Einsatz vor. Es betrifft auch uns, nicht nur Südafrika, sondern den ganzen Kontinent, dass wir das angehen, bevor wir die Waffen sprechen lassen. Wir müssen auch an die Ursachen denken. Hunger war doch stets eine der Hauptursachen für jeden Konflikt in Afrika. Die Region, die betroffen ist, ist die entlegenste in Mosambik. Weit weg von der Hauptstadt Maputo. John Stupert gehört zur African Defense Review, einer Expertengruppe in Sachen Verteidigung, und spart nicht mit Kritik. Diese ganze Region ist doch wie Müll behandelt worden. Vom Staat, von den Unternehmen, die an die natürlichen Gasvorkommen in der Gegend rankommen wollen. Und das seit mehr als 10 Jahren. Es gibt viel Unzufriedenheit, viel Armut, viele Entwicklungsrückstände. Um es zu schaffen, es den Aufständischen schwer zu machen, muss man der Region ein Stück vom Kuchen abgeben, ihnen politisches Gewicht geben. Das scheint aber nicht das zu sein, was die mosambikanische Regierung zu tun gedenkt. Die Regierung in Maputo hat die Europäische Union um Unterstützung gebeten, und zwar um finanzielle und bei der Ausbildung von Einsatzkräften. Auch immer mehr Berater aus anderen Ländern denken laut darüber nach, militärisch einzugreifen. Die afrikanischen Partner warten noch darauf, dass aus Mosambik ein offizielles Hilfsgesuch kommt. Liesel Lowe-Vodrin vom Institut für Sicherheitsstudien in Südafrika meint, sie könnten aber durchaus selbst agieren. Die Afrikanische Union kann in einer Krise intervenieren, wenn ein Land selbst sie nicht in den Griff bekommt. Militärische Aktionen allein funktionieren gegen Terrorismus aber nicht. Die Situation in der Sahelzone in Westafrika etwa eskaliert doch, obwohl dort 15.000 UN-Soldaten sind und 5.000 französische. Das ist einfach sehr, sehr kompliziert. Journalisten dürfen schon seit Jahren nicht mehr in die Region reisen. Zu unsicher ist die Lage dort, zu sensibel die Interessen der Ölfirmen. Aber Handeln scheint immer mehr unausweichlich zu sein. Cabo Delgado ist ohne Zweifel in den Blickpunkt der internationalen Politik in Afrika gerückt.
Jana Gent berichtete für uns aus dem Norden von Mosambik.
Thank you.
Khaled Rani galt schon vor seiner Verhaftung als Symbol der Pressefreiheit in Algerien. Und in dieser Woche wurde er zu 2 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe hat für Aufruhr gesorgt, international und vor allem in Algerien selbst. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert das Urteil scharf. Rani berichtete in der Vergangenheit immer wieder über die Massenprotestbewegung im Land, die letztendlich Langzeitmachthaber Bouteflika zum Rücktritt gezwungen hat. Doch trotz Bouteflikas Rückzug ist das alte Regime nach wie vor an der Macht und die Regierungsmitglieder legen keinen Wert auf eine kritische Berichterstattung. Unabhängigen Journalisten und Journalistinnen drohen neben Haft auch noch weitere Repressalien. Auch das soll vor weiteren Protesten abschrecken, allerdings bislang ohne Erfolg. Dunja Sadaki berichtet.
Befreit Khaled Rani, befreit die Inhaftierten, sie haben kein Kokain verkauft, rufen sie in Algiers Straßen. In der Hauptstadt demonstrieren viele Menschen und fordern die Freilassung des frisch verurteilten Journalisten. Mein Name ist Khaled Rani. Ich bin ein freier und unabhängiger Journalist. Ich bin seit 13 Jahren Journalist. Ich berichte über den Zustand der algerischen Presse, über die Einschüchterung, die derzeitige Politik in Algerien und die Pressefreiheit, die sich im Vergleich zur Vergangenheit verschlechtert hat. Die Situation für Journalisten in Algerien ist derzeit sehr besorgniserregend. Das sagt Khaled Rani selbst in einem Interview. Im März war er in der Hauptstadt Algier bei einer Demonstration festgenommen worden. Ende September verurteilte ihn ein algerisches Gericht in zweiter Instanz zu 2 Jahren Haft. Die Anklage: Aufruf zu Massenversammlungen und Gefährdung der nationalen Einheit. Khaled Rani spricht von einem politischen Prozess, weil er von Anfang an wiederholt über den Hirak berichtet hatte, die regimekritische, friedliche Massenprotestbewegung, die seit über einem Jahr auf die Straße geht und es geschafft hat, den kranken Langzeitmachthaber Abdelaziz Bouteflika aus dem Amt zu zwingen. Dranis Anwalt Mustafa Boucheshi. Ich möchte darauf hinweisen, dass Khaled vor seiner letzten Verhaftung am 7. März im Rahmen seiner Arbeit 4-mal von den Sicherheitsdiensten verhaftet wurde. Dies wird im Protokoll seiner Akte festgehalten. Bei jeder Verhaftung befragten ihn die Beamten über seine Arbeit als Journalist und warum er über den Hirak berichtet. Und sie baten ihn, die Berichterstattung über den Hirak einzustellen. Khaled Rani ist für das Regime unbequem, denn er hat eine Stimme in Algerien. In sozialen Medien folgen Hunderttausende seinen Profilen. Er arbeitete für verschiedene Zeitungen als TV-Moderator und für internationale Medien wie den französischen TV-Sender France 24 und Reporter ohne Grenzen. Die Journalisten-NGO Reporter ohne Grenzen hat Algerien auf ihrer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 146 von 180 Ländern platziert. In diesem Jahr fiel der nordafrikanische Staat um 5 Plätze im Ranking. Und die Situation verschlechtere sich weiter, berichtet Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Die Anschuldigung an Khaled Rani findet er hanebüchen.
Ein anderer Vorwurf lautet noch, er habe ohne Akkreditierung gearbeitet. Dazu muss man wissen, dass die Akkreditierungen in Algerien notorisch schwierig sind, gerade für Journalistinnen und Journalisten, die für ausländische Medien arbeiten. Und als ausländische Medien gelten dann zum Beispiel auch viele Privatsender, private Fernsehsender, die keine Lizenz im Inland kriegen und sich deshalb im Ausland registrieren müssen. Das heißt, das ist ein notorisches Problem und das ist dann ein sehr probates Mittel, um die Leute bei Bedarf ranzukriegen und ja zum Beispiel wegen Verstößen gegen irgendwelche Akkreditierungsvorschriften zu verfolgen.
Christoph Dreyer sagt aber auch, solche Verurteilungen hätten System.
Also ein solches Urteil zielt nie nur gegen den, der verurteilt wurde, sondern das ist ein Signal an alle Journalistinnen und Journalisten in Algerien, dieses Thema, die Protestbewegung nicht anzupacken, sondern da mal lieber im Sinne des Regimes zu berichten. Und es signalisiert eben auch, dass das Regime auch glaubt, das zu können und das durchzusetzen, obwohl die Gesetze das vielleicht streng genommen nicht so wirklich hergeben würden. Aber das ist letztlich ein politisches Urteil.
Unabhängige Journalistinnen und Journalisten haben es in Algerien nicht leicht. Sie werden strafverfolgt, willkürlich festgenommen oder von Behörden schikaniert. Viele Medien hielten sich mit politischer Kritik zurück, um keine Werbeanzeigen zu verlieren, die ihre wirtschaftliche Basis bilden. Die Regierung hat für die Vergabe der Werbung eine eigene Agentur gegründet, die diesen Markt kontrolliert, den größten Markt für Werbegelder in Algerien. Dieses Monopol nutze die Regierung, um regimetreue Medien zu belohnen oder systemkritische zu bestrafen. In der Vergangenheit wurden Online-Magazine blockiert, private Sender nach unliebsamen Dokumentarfilmen nicht mehr zugelassen. Erst vor kurzem verkündeten die algerischen Behörden, den privaten französischen Sender M6 in Algerien nicht mehr zuzulassen, nachdem er »Algerien, das Land aller Revolten« ausgestrahlt hatte, einen Dokumentarfilm über Algeriens Jugend und die Massenprotestbewegung Hirak. Der algerische Journalist Tarek Hafid sagt, das Kalkül des Regimes gehe auf.
Les journalistes ont peur. C'est la réalité, c'est-à-dire que
maintenant, die Journalisten haben Angst. Wenn man so jemanden sieht wie Drani, mit dem man befreundet ist, und dann ist er im Gefängnis, sage ich mir wie viele andere, irgendwann bin ich dran. Das ist Teil unserer Arbeit geworden in Algerien und dieser Druck wird Selbstzensur provozieren. Das wird Vorbehalte gegen die Presse und die Demokratie in Algerien erzeugen, denn eine freie Presse bleibt essentiell für eine Demokratie. Seitdem der alte und erkrankte Machthaber Präsident Bouteflika zum Rücktritt gezwungen wurde, versucht das Regime, sich einen demokratischen Anstrich zu geben. Neuwahlen wurden abgehalten, Vertreter und Bekannte des Bouteflika-Clans vor Gericht geschleppt und wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt. Nur Bauernopfer, sagen Vertreter der Protestbewegung. Die Verhaftungen von Demonstrierenden und Journalistinnen und Journalisten zeige, dass sich das System in Algerien noch immer nicht verändert habe.
Dunja Sadaki berichtete für uns aus Algerien. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.